Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute feiertagsbedingt einen Tag früher, am 17. Mai. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute legen wir den Schwerpunkt auf die Inflation in Deutschland und Europa und gehen dabei insbesondere auf das Risiko einer Lohnpreisspirale ein. Außerdem sprechen wir über die Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, vor einigen Wochen haben wir bereits über die Inflation in Deutschland und Europa gesprochen. Mittlerweile gibt es neue Zahlen. Hat sich an deiner Einschätzung etwas geändert?
Nein, es hat sich eigentlich da nichts geändert. Die Inflation ist hoch, geht aber langsam zurück. Das Schlimmste bei der Inflation haben wir überstanden. Unsere Prognosen für die Inflationsrate in der Eurozone in diesem Jahr waren im März beispielsweise 5,7%. Jetzt sind wir bei 5,5%. Für 2024 weiterhin bei etwa 2,5% Inflation in der Eurozone und auch in Deutschland. Grundlegend hat sich nichts geändert beim Inflationsausblick.
Was sind deiner Meinung nach die relevanten Treiber der Inflation und welche Effekte mindern den Preisdruck?
Nun, Klaus, hier müssen wir zwischen vier großen Bereichen unterscheiden. Zunächst einmal die Energieinflation, die ja vor allen Dingen am Anfang nach Putins Überfall auf die Ukraine bei uns den Preisdruck dramatisch nach oben getrieben hat. Diese Energieinflation ist vorbei. In dem Sinne, die Energiepreise sind hoch, aber sie steigen nicht weiter. Sie gehen hier und da ja etwas zurück, beispielsweise beim Heizöl und beim Benzin. Also da haben wir wohl den Gipfel längst gesehen. Bei Energie dürfte es sogar so sein, dass im Vorjahresvergleich die Energiepreise etwas von der Inflationsrate künftig abziehen. Zweiter Bereich, Nahrungsmittel. Auch da ist das Schlimmste wohl vorbei. Bei einigen Grundnahrungsmitteln sehen wir ja bereits, die Preise sind wieder stabil, gelegentlich auch rückläufig. Aber es gibt noch einige verarbeitete Lebensmittel, wo der Druck, der sich aufgebaut hat, sich noch in höheren Preisen zeigt. Im dritten Sektor, Güter, die nicht direkt energiegebunden sind. Da hatten ja Lieferengpässe, Transportkosten, aber auch die hohen Energiekosten der Produktion dieser Güter zu einem spürbaren Preisschub geführt. Das lässt jetzt erheblich nach. Die Lieferengpässe haben wir weitgehend überwunden. Transportkosten haben sich normalisiert. Hier steckt hier und da noch etwas in der Pipeline für die Verbraucher, aber auch bei diesen Gütern haben die Verbraucher wohl den größten Anstieg der Preise bereits verkraften müssen. Dann bleibt als vierter Bereich der Bereich der Dienstleistungen übrig. Hier sehen wir zwei Trends. Zum einen, auch hier spielen Energiekosten ja eine Rolle. Viele Friseure haben ihre Preise erhöhen müssen, weil ihre Heizkosten gestiegen sind. Das war wahrscheinlich ein einmaliger Effekt, der ist vorbei. Andererseits fallen bei Dienstleistungen die Lohnkosten stark ins Gewicht. Und hier baut sich etwas zusätzlicher Druck auf. Also bei Dienstleistungen dürfte der Inflationsdruck höher bleiben, während bei den anderen genannten Komponenten der Preisdruck zurückgeht.
Du hast eben den Lohndruck erwähnt. In der Öffentlichkeit wird immer wieder mal über die Gefahr einer Lohnpreisspirale gesprochen. Was können sich unsere Hörer unter einer solchen Spirale vorstellen? Und wie müsste die Politik darauf reagieren?
Klaus, Löhne sind Kosten für Unternehmen und Einkommen für Verbraucher. Unternehmen versuchen, die höheren Kosten auf ihre Kunden zu überwälzen. Und wenn die Einkommen der Verbraucher gut steigen, dann können die Unternehmen das auch. Also Preise steigen, das ist Inflation. Und darauf gibt es dann Forderungen nach noch höheren Löhnen, um diese Inflation auszugleichen. Und dann werden wiederum diese höheren Lohnkosten auf die Verbraucher überwälzt. Das kann theoretisch eine Spirale sein, die sich nach oben hochschaukelt. Wie sollte die Politik reagieren? Wenn es tatsächlich eine richtige Lohnpreisspirale gibt, dann hilft es nicht, dann muss die Politik sie brechen. Vor allem dadurch, dass die Geldpolitik hart auf die Bremse tritt. Die Folge ist dann eine Rezession und bei mehr Arbeitslosigkeit lässt dann der Lohndruck nach. Also eine Lohnpreisspirale zu brechen, ist teuer.
Das klingt unschön. Gibt es historische Beispiele dafür?
Ja, in gewisser Weise schon. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatten wir die erste Ölpreisexplosion 1973. Die führte dann zu sehr hohen Lohnforderungen und Steigerungen. In Deutschland in der sogenannten Klunker-Runde im öffentlichen Dienst mit einem Anstieg der Löhne um 11% in einem Jahr, 1974. Das hat die Inflation hochgehalten. Das hat für zusätzlichen Preisdruck gesorgt.
Für wie groß hältst du die Gefahr, dass es in Deutschland oder der Eurozone insgesamt zu einer solchen Lohnpreisspirale kommen könnte?
Die Gefahr einer richtigen Lohnpreisspirale sehe ich eigentlich nicht. Was wir haben, ist stattdessen wohl eher ein Lohnbuckel. Das heißt aktuell ein einmaliges Überschießen der Löhne, dann aber wieder Lohnsteigerungen, die abnehmen. Wir haben in Deutschland ja eine Reihe von 2 Jahresabschlüssen. Und die sind typischerweise in der Chemieindustrie, in der Metallindustrie, aber auch im öffentlichen Dienst, wo wir vor kurzem einen Abschluss bekommen haben, die sind typischerweise so strukturiert, dass es am Anfang einen relativ großen Schluck aus der Lohnpulle gibt, aber im zweiten Jahr dann die Lohnsteigerung wieder abnimmt. Also ich erwarte eher einen Lohnbuckel und keine Spirale. Die Inflation geht ja zurück aus den Gründen, die wir bereits genannt haben. Und das heißt, dass wenn dann neu verhandelt wird, in einem Jahr oder teilweise in 2 Jahren in einigen Sektoren, dass dann auf der Basis eines wieder normaleren Inflationsbildes auch die künftigen Lohnzuwächse wieder normaler ausfallen dürften.
Du hast bereits die 1970er Jahre erwähnt. Wie unterscheidet sich die Lage heute von der vor knapp 50 Jahren?
Nun, damals hatten wir wirklich doppelt Pech. Es gab 2 große Ölschocks, 1973 und 1979. Es war nicht nur ein einmaliger Schub. Als Folge dessen waren gerade nach dem zweiten Schock die Inflationserwartungen sehr hoch. Die Inflation hatte sich verfestigt. Zudem war damals ein Irrglaube noch weiter verbreitet als heute, nämlich der Irrglaube, die Fiskalpolitik, also die staatliche Finanzpolitik, solle helfen, die letztlich unvermeidlichen Einkommensverluste durch höhere Ölrechnungen und durch das Gegensteuern der Zentralbank dieser Verluste auszugleichen durch eine immer großzügigere Haushaltspolitik. Das hat der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt mal so auf den Punkt gebracht, ihm sei 5% Inflation lieber als 5% Arbeitslosigkeit. Und er war also dafür, gegen diese Belastung mit der Haushaltspolitik anzugehen. Das Ergebnis waren dann, wir hatten zum Schluss über 5% Arbeitslosigkeit und über 5% Inflation. Diesen Irrglauben gibt es heute auch noch, aber er ist weniger verbreitet als damals. Auch deshalb ist die Gefahr, dass wir eine richtig harte Landung bekommen nach einer Lohnpreisspirale, die Gefahr ist diesmal weit weniger ausgeprägt, als sie es Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre war.
Interessant. Du rechnest also nicht damit, dass sich die Situation der 70er und frühen 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wiederholt. Was ist dann dein Ausblick auf die Inflation in den kommenden Jahren? Wird die Europäische Zentralbank ihr Ziel von 2% in absehbarer Zeit wieder erreichen?
Die Inflation geht zurück. Sie geht spürbar zurück. Aber ich glaube nicht, dass sie ganz auf die 2% fällt, die die Europäische Zentralbank sich als Ziel gesetzt hat. Der Lohndruck wird zwar wieder erheblich nachlassen, aber er wird wohl nicht dazu führen, dass wir auf Dauer Lohnsteigerung von, sagen wir mal, 2,5-3% wiederbekommen. Wir haben heute einen spürbaren Arbeitskräftemangel. Das unterscheidet uns von der Vergangenheit. Ich denke deshalb, dass die Lohnzuwächse sich künftig auch in Deutschland bei, na sagen wir, knapp 4% einpendeln werden. Und selbst mit schnellerem Produktivitätsfortschritt, weil Unternehmen dann halt mehr in Maschinen, in künstliche Intelligenz investieren, damit sie nicht so viel an hohen Löhnen zahlen müssen, damit sie knappe Arbeitskräfte einsparen können, selbst mit mehr Produktivitätsfortschritt und einem gewissen Aufwerten des Euro dürfte dann das Ergebnis sein, dass die Preise eher pro Jahr normalerweise um 2,5% steigen, statt um 2%.
Das legt eine Anschlussfrage nahe. Was heißt dies für die Geldpolitik?
Nun, zunächst einmal rechnen wir ja damit, so wie viele andere, dass die Europäische Zentralbank noch 2-mal ihren Leitzinskorridor um 0,25% anhebt. Im Juni und im Juli, sodass dann der Geldmarktsatz bei etwa 3,75% ist. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die EZB etwas darüber hinausgeht und wir dann im Spätsommer einen Geldmarktsatz von 4% haben. Da dürfte dann vorläufig Schluss sein. Schließlich geht die Inflation ja zurück. Aber Was dann 2024 passiert, ist eine sehr spannende Frage. Da werden die einen sagen, die sogenannten Tauben, nun, die Inflation ist ja wieder näher bei 2%. Die US-Notenbank senkt die Zinsen. Der Euro steigt. Wir sollten auch die Zinsen senken bei der EZB. Dann werden die sprichwörtlichen Falken aber wohl sagen, das kann doch nicht wahr sein. Die Inflation ist zwar niedrig, aber sie ist eben doch nicht 2% und wir können nicht sicher sein, dass sie in den kommenden Jahren ganz auf 2% fällt. Dann sollten wir die Zinsen also nicht senken. Ich denke, dass es dann ungefähr ein Patt zwischen diesen Tauben und Falken bei der EZB geben wird, sodass also 2024 mit der Zinspolitik relativ wenig passiert. Mehr oder weniger geradeaus im Jahr 2024 bei einer Inflation, die zwar halbwegs erträglich ist, mit 2,5% etwa, aber nun doch nicht genau da ist, wo die EZB sie gerne hätte, bei etwa 2%.
Aus aktuellem Anlass werfen wir einen Blick auf Griechenland. Am Sonntag wählen die Griechen ein neues Parlament. Vor 12 Jahren hat die ganze Welt über die griechische Schuldenkrise geredet. Heute hört man kaum noch etwas über das Land. Wie ist die aktuelle Wirtschaftslage in Griechenland?
Nun, Klaus, die aktuelle Wirtschaftslage in Griechenland ist gut. Man könnte, was die Wachstumsraten betrifft, sogar sehr gut sagen. Griechenland ist der Wachstumsstar innerhalb der Eurozone, wenn man von ganz kleinen Ländern wie Malta, Irland und den baltischen Staaten mal absieht. Die Investitionen in Griechenland sind in den letzten 4 Jahren um insgesamt 44% gestiegen. Die Ausfuhr läuft gut. Die Wirtschaftsleistung Griechenlands war Ende 2022 6,4% höher, als sie es unmittelbar vor Beginn der Pandemie Ende 2019 war. Zum Vergleich, für die Eurozone war dieser Anstieg insgesamt 1,3%. Für Deutschland haben wir bisher keinerlei Anstieg unserer Wirtschaftsleistung zu verzeichnen über das Niveau von vor der Pandemie hinaus. Also Griechenland sieht in dieser Beziehung gut aus. Die Arbeitslosigkeit ist weiter rückläufig. Die Schuldenquote ist weiterhin hoch, sie ist aber bereits von 206% der Wirtschaftsleistung auf jetzt etwa 170% gesunken und dürfte im Jahr 2026 bei etwa 140% liegen und damit unter dem Stand, den Italien derzeit hat.
Eigentlich spricht das ja für einen Wahlsieg der Regierung. Aber was sagen die Meinungsumfragen? Wie könnte es in Griechenland politisch weitergehen?
Die Wirtschaftslage müsste eigentlich wirklich die jetzige Regierung unter dem konservativen Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bevorzugen. Ja, aber es gibt auch andere Themen in Griechenland. So kam es dort Ende Februar zu einem großen Eisenbahnunglück, eine Tragödie. Und viele in der Bevölkerung meinen, dass die Regierung darauf nicht empathisch genug reagiert hat. Also das hat offensichtlich Stimmen gekostet. Die Meinungsumfragen sagen, dass die konservative Partei des Ministerpräsidenten Mitsotakis, der ja seit knapp 4 Jahren regiert, jetzt bei 36% liegt. Damit 7 Prozentpunkte vor der größten Oppositionspartei, der linksradikalen Syriza-Partei. In Griechenland wird diesmal gewählt nach dem Verhältniswahlrecht. 39% reichen nicht aus für eine Mehrheit im Parlament. Mitsotakis hat auch keinen offensichtlichen Koalitionspartner. Es gibt eine Mitte-Links-Partei, sozusagen die Sozialdemokraten, bei etwa 10%. Aber ob die als Koalitionspartner bereitsteht, ist sehr, sehr unsicher. Schließlich hat jemand in der griechischen Regierung, man streitet sich heute immer noch darum, wer das eigentlich war, vor einigen Jahren angeordnet offenbar, den Chef dieser sozialdemokratischen Partei abzuhören. Das hat hohe Wellen geschlagen. Also, wenn es nach der Wahl nicht zu einer Einigung kommt, beispielsweise eine Koalition Mitte rechts, Mitte links, dann gibt es 2 Szenarien. Einmal, es könnte am 2. Juli zu einer Wiederholungswahl kommen. Die wäre dann unter einem neuen Wahlrecht, bei dem die größte Einzelpartei einen Bonus an Sitzen von wahrscheinlich mehr als 20 Sitzen bekommt. Dann könnte es bei einer Wiederholungswahl reichen für Mitsotakis und seine konservative Partei. Denkbar ist aber auch, dass vor der Wiederholungswahl oder eventuell nach der Wiederholungswahl es eine Minderheitsregierung gibt unter der Führung der linksradikalen Partei unter ihrem Chef Alexis Tsipras. Gestützt auf andere Mitte-Links- und Linksparteien, beispielsweise auch auf eine sehr linksradikale Partei des früheren Finanzministers Yanis Varoufakis, die bei etwa 4% angesiedelt wird. Und das wäre für die Märkte möglicherweise ein unangenehmes Szenario. wahrscheinlich ist, dass letztlich Mitsotakis Ministerpräsident bleibt, dass Griechenland die erfolgreiche Politik der letzten 4 Jahre fortführen kann, aber ein gewisses Restrisiko müssen wir im Auge behalten, dass es eben doch nicht so kommt.
Und was könnte der Wahlausgang für die Wirtschaft und Finanzmärkte heißen? Siehst du ein Restrisiko, dass Griechenland wieder zu einem Sorgenkind Europas werden könnte?
Nun, wenn es so aussieht, als würde Mitsotakis Ministerpräsident bleiben können, möglicherweise an der Spitze einer Koalition mit den Sozialdemokraten oder nach Wiederholungswahlen, dann dürften die Märkte das wahrscheinlich nicht groß zur Kenntnis nehmen. Das hätte wohl keinerlei Auswirkungen auf die griechische, geschweige denn die europäische Wirtschaft. Im Falle dieses Restrisikos, dass es aber eine andere Regierung gibt, geführt von Alexis Tsipras und möglicherweise unter der Beteiligung von Yanis Varoufakis, dann könnte es doch zumindest in Griechenland und an den griechischen Märkten zu einiger Unruhe kommen. Wir erinnern uns, Anfang 2015 hatte Tsipras eine Wahl gewonnen. Damals war Varoufakis sein erster Finanzminister. Und innerhalb von 6 Monaten hatte dieses Duo Tsipras-Varoufakis so viel Kapitalflucht ausgelöst, dass Mitte 2015 die Banken geschlossen werden mussten. Erst als Tsipras dann den Gedanken, vielleicht doch aus dem Euro auszutreten, den sein Finanzminister so gelegentlich geäußert hatte, erst als Tsipras dem eine klare Absage erteilt hat, seinen Finanzminister Varoufakis entlassen hat und sich mit den Gläubigern Griechenlands neu geeinigt hat im Sommer und Herbst 2015, erst danach stabilisierte sich die Lage. Ich glaube nicht, dass in einer neuen Regierung Tsipras es zu ähnlichen Unruhen kommen dürfte. Tsipras hat ja in der weiteren Amtszeit, die er nach Sommer 2015 hatte, eine dann doch halbwegs pragmatische Politik betrieben. Ich denke also nicht, dass es hier zu einer großen Unruhe kommt, die auf ganz Europa ausstrahlen könnte. Aber für Griechenland wäre ein Gespann Tsipras-Varoufakis, sollte es tatsächlich dazu kommen, dann doch für die Märkte, wahrscheinlich auch für die Wirtschaft, eine erhebliche Belastungsprobe. Denkbar ist es, aber zum Glück nicht sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommt.
Holger, ich danke dir für deine heutigen Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit einigen Grundsatzfragen der deutschen Klimapolitik. Zudem schauen wir auf den Ausgang der griechischen Wahlen. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.